Willkommen zur 540. Ausgabe des Sneakpods. Der Sneakpod ist auf Kneipentour, wo auch sonst, wie man es von uns gewohnt ist. Wahrscheinlich wird die Sendung zum Ende hin auch wieder ausfasern, wie ihr auch das von uns gewohnt seid. Mit mir hier mein alter Schul- und Studienkumpel Robert.
Hi. Und der Typ, der sich weigert zu trinken, das ist Stefan Giesbach.
Cheers!
Ach so.
Ich trinke nix. Ich trinke nie. Das glaubt uns doch eh keiner, wenn ich jetzt hier behaupte, ich würde nichts trinken, oder?
Ja, das stimmt.
Du hast den Film World's End gesehen. Worum ging's?
The World's End heißt er und ist der dritte Teil der sogenannten berühmt-berüchtigten Cornetto-Trilogie von Edgar Wright mit den Standard-Hauptrollen gespielt von Simon Pegg und Nick Frost. In diesem dritten Teil lernen wir am Anfang ein paar Jungs kennen, in Teenager-Alter, wie sie in einem Ort namens, ich glaube, New Haven oder sowas, irgendwo in England auf dem platten Land, so ein kleine Kleinstadt, gegen Ende ihrer Schulzeit eine Kneipentour machen. The Golden Mile wollen sie machen und dazu muss man durch 12 Pubs ziehen und in jedem einen Pint trinken. Leider schaffen sie es nicht so richtig, alle 12 zu machen, vielleicht auch, weil sie sich nicht an diese Regel ein Pint pro Pub halten. Das ist ja bei 12 Pints schon eine stramme Aufgabe.
Pints sind 600 Milliliter, gell?
Also was in der Art, ne? Die machen das ja auch so strichvoll in England, also ohne Schaum, so ja. Voll bis zur Kante, da wird's schwierig.
Das sind...
Also das überlebt ein ungeübter Trinker nicht, vielleicht ein englischer Jugendlicher schon, keine Ahnung, aber jedenfalls...
Böse Unterstellung, sehr angenehm.
Also jedenfalls schaffen sie es nicht. Und das ist so die Rückblende, mit der Film anfängt, dass sie am Ende betrunken und um einige von ihrer Gruppe dezimiert, ursprünglich sind es eigentlich 5 Leute, es kommen nicht alle ganz bis zum Ende, im Morgengrauen sitzen sie dann auf so einer Lichtung und freuen sich quasi, dass sie so weit gekommen sind, aber es fehlen hinten, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Pubs fehlen. Und sie sind zwischendurch auf so ein paar Abwege geraten. Der eine hatte Sex mit der Schwester von dem anderen. Und das ist so ein schneller Zusammenschnitt von Dingen, die da in der Nacht passiert sind.
Das ist 20 Jahre her, oder?
Genau, dann macht der Film einen Zeitsprung von, weiß nicht, vielleicht sogar mehr. Wie alt mögen die gewesen sein, die Jungs? So vielleicht 16 oder so. Dann sind es vielleicht so 25 Jahre, schätze ich. Mhm. Und jetzt sind sie alle so kurz vor 40. Und dann... kommt der eine, der damals so der Gangleader war, von dem sie alle dachten, dass er mal irgendwie so der, also den haben sie damals den King genannt und die hatten alle so blöde Spitznamen, ist auch egal. Jedenfalls, der, gespielt von Simon Pegg, fängt an, so nach und nach alle zu besuchen und zu versuchen, die dazu zu bringen, dass sie nochmal mitkommen und dass man nochmal zurück in die alte Stadt fahren, aus Anniversary-Gründen. Und das Ding nochmal versuchen. Und jetzt, diesmal müssen wir alle 12, diesmal packen wir sie alle 12. Und alle sind im Grunde dagegen und er spielt alle ein bisschen fies gegeneinander aus. Und man merkt schon, da gibt es alte Wunden, die sind sich nicht mehr so cool grün, wie sie das damals waren. Der eine, der von Nick Frost gespielt wird, trinkt keinen Alkohol mehr und hatte wohl mal einen Unfall, an dem unsere Hauptfigur von Simon Pegg gespielt nicht ganz unschuldig war. Das ist aber, das wird alles nicht so aufgeklärt. Aber wir merken, da gibt es gewisse... Probleme zwischen diesen Herren und es ist nicht so ohne weiteres, dass alle schreien, juhu, Riesenidee, mega bin ich dabei, sondern da muss ich meine Frau fragen und ich weiß nicht und ich muss die Kinder zur Schule fahren und so weiter und so weiter. Aber irgendwie kriegt er es hin durch geschickte Spielen auf den Klaviaturen der einzelnen Leute, dass sie dann alle fahren und dann beginnt eben diese Pub-Tour und im Grunde dreht sich das die ganze Zeit um die Frage, sind wir noch die alten Kumpels oder wenn sie dann langsam anfangen festzustellen, das ist nicht mehr dasselbe wie damals, dann eben die Frage, wer hat sich hier geändert? Haben wir uns geändert? Hat die Stadt sich geändert? Hat sich die Situation geändert? Hat sich unser Leben geändert? Und da kommen dann so ein paar Brüche in, speziell in der Simon Pegg Biografie zum Tragen, weil im Grunde hängt er diesen alten Zeiten noch sehr nach, aber da würde ich jetzt dann auch dem Ende vom Film vorgreifen, was da alles noch dahinter steckt, aber man merkt so ein bisschen, er kann nicht loslassen von dieser alten Zeit und für die anderen ist das eigentlich eine längst vergangene Ära und sie finden es so ein bisschen pointless. Was dann aber passiert, bevor der Film fängt an, so ein bisschen repetitiv zu werden, und ich dachte schon so, boah, jetzt muss es mal weitergehen, aber wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man auch, wie es weitergeht. Der Film heißt nicht umsonst The World's End, es ist der Name des letzten Pubs von diesen 12 am Ende der Golden Mile, wo sie eben hinkommen wollen und wo sie es aber nie hingeschafft haben damals, und diesmal soll es eben klappen. Aber so ungefähr bei Pub 4 oder so gibt es eine denkwürdige Begegnung auf der Toilette mit einem jungen Mann, in dem Simon Pegg so ein bisschen sein alter Ego von damals sieht und dem er so ein bisschen ankumpeln will, und als der nicht reagiert auf diese Ankumpeleien, wird er ein bisschen verärgert, weil der sich offensichtlich für total viel cooler hält. Und dann
machen ja Jugendliche nie gegenüber.
Genau, da er schon ein bisschen angetrunken ist, eskaliert das dann auf der Herrentoilette. Und nachdem diese Schlägerei vorbei ist, stellt Simon Pegg fest, dass den Typ, den er da gerade K.O. geboxt hat, beziehungsweise er hat ihm den Kopf abgeschlagen.
Was?
Dass da blaue Betriebsflüssigkeit rausläuft. Und der kein Mensch zu sein scheint. Und dann nimmt dieser Film einen total weirden Twist, weil das bis dahin war alles so, ja, die Buddies wollen die alte Sauftour nochmal machen. Und jetzt stellt sich halt raus, es gibt da offensichtlich Personen, die aussehen wie Menschen, aber keine sind. Aha. Und deshalb ist vielleicht diese Stadt auch irgendwie, wirkt die auf die nicht mehr so, wie die mal war. Also die Leute sind irgendwie seltsam zum Teil und alles ist so ein bisschen steril und leblos und es kommt ihnen alles nicht mehr so vor wie früher. Könnte man jetzt sagen, ja. Und sie fragen sich dann halt, am Anfang fragten sie sich halt so, ja, sind wir das, die sich geändert haben, und halt, was ich vorhin sagte. Und jetzt kommt halt die Frage so, okay, vielleicht ist das nicht der Einzige, vielleicht sind die hier alle so. Also wer gehört dazu? Ein paar Leute haben wir vielleicht wiedererkannt, sind die auch welche von denen, die nur so tun, als ob sie die Menschen sind, die wir kennen? Oder sind das alles irgendwie diese Blauen, wie auch immer wir die nennen wollen? Weil sie wissen ja nicht, was sind das? Sind das Aliens? Sind das Roboter? Sind das, sie nennen sie am Anfang Robots. Und ich will nicht vorgreifen, was es ist, aber jedenfalls, es stellt sich relativ schnell raus, das Ding ist viel größer, als sie dachten. Und gegen Ende treffen sie dann noch einen alten Lehrer, gespielt von Pierce Brosnan. Und wir haben noch, in dieser Gruppe ist noch Eddie Marsan dabei. Und also man hat schauspielerisch auch durchaus hier und da so Leute, die man kennt. Mittlerweile sind ja es gerade Edgar Wright und Nick Frost, diese ganze Truppe, und Simon Pegg sind ja nicht mehr irgendwer, die können dann schon da auch ein bisschen Star-Material reinsammeln in so einen Film. Und es fängt dann an zu eskalieren. Und natürlich weiterhin wird dann beschlossen, unsere beste Tarnung ist, wenn wir einfach weitermachen mit unserer Bartour. Und parallel kann die Simon Pegg-Figur nicht davon loslassen, dass er die auch wirklich schaffen will. Er will auch wirklich in jedem einen trinken, egal wie absurd das dann am Ende wird. Er kann nicht von diesem Plan lassen. Und am Ende ist dann wirklich dann schon lebensgefährlich für alle. Es ist, ja, es eskaliert dann so lustig vor sich hin. Und ich fand's tatsächlich ganz witzig. Die Auflösung am Ende, naja, okay. Wahrscheinlich musste das dann irgendwie da so, wenn es dann so vor sich hin eskaliert ist, muss man es ja irgendwie wieder einfangen. Ob das so richtig gelungen ist, das ist sicherlich nicht der beste von dieser Cornetto-Trilogie. Shaun of the Dead halte ich nach wie vor große Stücke drauf, das ist ein super Film. Hot Fuzz fand ich lustig, fand ich okay, da ist auch viel Schönes drin. Und ich würde sagen, World's End fällt so ein bisschen ab nach hinten. Aber ich, der Vollständigkeit halber, und weil ich ihn noch nie gesehen hatte, ich hatte den immer irgendwie so, den musst du mal gucken, und dann hatte ich nie die Gelegenheit gefunden. Und jetzt habe ich ihn mal gesehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass die Trilogie nach hinten nochmal so einen Kick kriegt, aber es war ein okayer Abschluss, aber es war jetzt kein Ding, was ich sofort nochmal gucken würde.
Kein Meisterwerk sozusagen.
Nee, das nicht, nee.
Schade.
Ja, aber trotzdem nett. Ich sehe ja Simon Pegg total gern.
Ja, den finde ich auch ganz gut.
Eigentlich sehe ich sogar Nick Frost fast noch lieber, muss ich sagen.
Keine Ahnung.
Na, der Dicke, mit dem er immer zusammen ist. Die gibt's auch, also zumindest in den Filmen gibt's hier immer nur einen Doppelpack. Okay. In Paul, ein Alien auf der Flucht, sind sie doch, glaube ich, auch beide drin.
Ich habe gerade gelesen, dass die schon irgendwie früher miteinander befreundet waren.
Ja, ja, definitiv.
Die hatten mal zusammen eine WG.
Was du so alles liest, wissen unsere Hörer, glaube ich, eh schon.
Ja, ja, ich bin ja wieder der, der es als letztes rafft. Okay, wenn ich jetzt, also ich finde das schon, ich kann mich auch an den Trailer erinnern. Da habe ich mir gedacht, so, oh, wenn der in der Sneak kommen würde, fände ich das, glaube ich, ganz lustig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich, also Geld würde ich nicht dafür ausgeben, aber wenn ich mir vorstelle, dass er vielleicht irgendwo bei Netflix oder Amazon oder irgendwo, weiß ich nicht, jemand leiht mir eine DVD. Ach nee, ich habe keinen Player mehr. Egal. Also ich komme da irgendwie dran. Welchen von den dreien sollte ich denn am ehesten schauen?
Shaun of the Dead, ganz klar.
Haben wir den nicht schon mal geschaut in der Sneak oder so? Mir kommt es bekannt vor, also der Name.
Du kannst Fragen stellen. Also nicht zu Sneakpot-Zeiten, wenn das muss ja früher gewesen sein. Das
ist von 2004 oder so.
Ja, da haben wir schon gesneakt, aber noch nicht gepodcastet.
Gesneakt, aber nicht gepottet.
Ja, genau. Ja, gesneakt ohne Pott. Bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Ich benutze ja den Sneakpot auch als Archiv, was ich in der Sneak gesehen habe, aber
das hilft total, ja.
Jetzt kann ich da nicht nachschlagen. Das könnte sein, dass wir den damals in der Sneak gesehen haben. Ich habe ihn auf jeden Fall nochmal zu Hause geschaut. Ob ich ihn auch in der Sneak gesehen habe, vermag ich nicht mehr zu sagen. Aber den würde ich auf jeden Fall gucken. Also das ist im Grunde eine Geschichte darüber, wie ein Zombie-Outbreak erstmal unbemerkt bleibt. Weil sozusagen das Leben in der englischen Kleinstadt jeden Tag so monoton verläuft, dass wenn die Leute jetzt quasi die Arme nach vorne reißen und so ein bisschen komplett wirr durch die Gegend taumeln, dass man das dann auch nicht so auf den ersten Blick unterscheiden kann, ob das jetzt Zombies sind oder normale Leute, die halt so ein bisschen zombieartig sich bewegen. Also das ist so ein bisschen der Subtext, so nach dem Motto. Und deshalb taumeln die beiden am Anfang des Films, wenn der Zombie-Outbreak losgeht, erstmal so ein bisschen durch die Gegend und merken das gar nicht. Und da sind so urkomische Szenen drin. Und natürlich gegen Ende wird es dann ein bisschen ein Zombie-Film, der dann wo dann auch so ein bisschen gejagt und nicht gejagt wird. Aber der ist visuell so toll gemacht, der ist einfach so komisch auf ganz viele Arten. Ich müsste ihn echt auch mal wieder gucken. Ich habe neulich noch mal so ein paar kurze Ausschnitte gesehen. Edgar Wright weiß schon, wie man, also wir haben ja in Baby Driver haben wir ihn ja kürzlich in allerhöchsten Tönen gelobt.
Ja.
Und es gilt ein Stück weit auch für World's End. Das ist jetzt noch nicht so musikalisch krass wie Baby Driver, aber er weiß schon, wie man visuelle Comedy macht. Das kann er schon gut. Die Geschichte fand ich nur so ein bisschen langatmig und am Ende so ein bisschen uninteressant oder hohl aufgelöst. Aber
na ja. Gut, dann werde ich vielleicht doch nochmal einen von denen irgendwie mehr auf die Liste klicken. Möchtest du für The World's End noch Punkte geben?
Ja, ich sag mal 7.
7 ist aber
ja.
Und dagegen, wenn du hier, wie heißt der, Shaun of the Dead?
Gibt dann 10
Lieblingsfilm?
Aber der würde dann wahrscheinlich 8,5 oder so kriegen, denke ich mal. Okay. Irgendwie sowas, aber den habe ich jetzt echt schon lange nicht mehr geguckt, also insofern, das ist jetzt so ein bisschen aus der hohlen Hand geschossen. Ja. Vielleicht sehe ich das mittlerweile auch total anders, wenn ich jetzt nochmal gucken würde, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Vielleicht ist er nicht gut geil. Das kann ja sein.
Bin ja nicht der Christoph.
Ja, gut. Sehr schön. Das bringt uns direkt zu unserer nächsten Kategorie. Ich weiß nicht, wie ich den Übergang da hinkriege, aber es geht natürlich um die Droge der Wahl. Du hast vorher schon angekündigt, dass du jetzt einen Gin aufmachen würdest.
Ja, aber da meinst du, ich erstmal meinen Eiswürfel, meinen letzten.
Meinen Eiswürfel?
Ja, ich habe einen. Ja, das ist ein riesig, eigentlich ist das ein Eisblock. Das ist mein letzter Eiswürfel und Eisblock, weil ich habe meinen Tiefkühler gerade abgetaut.
Oh.
Und muss jetzt erstmal neue anfertigen.
Aber der ist nicht auch kaputt?
Nee, der wird aber ausgetauscht, da kommt ein anderer hin. Und deshalb kommt der, weil der sehr alt ist und vermutlich sehr viel Strom verbraucht, kommt weg und wird durch einen anderen ersetzt. Und deshalb ist er jetzt abgetaut worden. Und der neue kann dann aber erst dahin, wenn der andere aufgehört hat, Wasser zu suppen und rausgetragen wurde und so weiter und so weiter. Habe ich jetzt vorübergehend kein Eis.
Das ist natürlich auch irgendwie traurig. Obwohl, du hast ja ein Rewe oder sowas um die Ecke, da kannst du ja notfalls dir Eis kaufen, wenn es dringend notwendig
ist. Ja, der andere steht ja schon im Keller und das Ding taut jetzt hier noch über die Nacht ab und morgen oder
so. Ach so, ich dachte, das ist ja jetzt so ein 6 Wochen.
Nein, um Gottes Willen. Ja, ich habe jetzt eine Flasche Sipsmith VJOP aufgemacht.
Oh.
Und
das ist natürlich was sehr Feines.
Ein Gin mit sehr viel Wacholder und ein wenig Alkohol.
Ja.
Und davon mache ich jetzt hier ein bisschen was in dieses Glas, denn wir haben ja Negroni Week. Und das hier ist der letzte Tag der Negroni Week. Und ich hatte die ganze Woche noch keinen einzigen Negroni, weil es mir auch nicht so gut ging. Mir geht's auch heute nicht so richtig blendend, weshalb das ein sehr kleiner Negroni wird. Aber ich kann die Woche nicht beenden, ohne wenigstens einen winzigen zu trinken.
Ah, okay.
Deshalb wird es jetzt hier so, weiß nicht, 1-1-1 oder so.
Ja, aber so ein kleiner, so ein Liter Negroni für zwischendurch, da kann man ja nichts sagen. Ja, weißt du auch, welche Woche nächste Woche sein wird?
Nein.
Es ist Sazerac Week nächste Woche.
Das ist ja fantastisch.
Stimmt nicht, habe ich jetzt erfunden, aber ich habe jetzt einen Grund, weswegen ich mir einen Sazerac mache. So mit Zuckersirup noch was kann, aber.
Aha, du hast das also einfach dahin geschummelt. Ich werde mich da anschließen und mir nächste Woche einen Sazerac machen.
Ja, ist ja dann Sazerac Week. Die offizielle Sazerac Week im Sneakpot.
Genau, sehr gut.
Jetzt habe ich hier nicht mal mehr einen Barlöffel, echt. Das ist diese Ausstattung, es geht alles zugrunde. Es wird alles immer schlimmer hier. Die Welt wird immer schlechter. Hinter meiner Bar ist nicht mal mehr ein Barlöffel zu finden.
Ich habe auch nur einen Finger. Aber dank dieses Rieseneiswürfels ist es total überhaupt kein Problem. Weil es ist ja auch nur ein bisschen Flüssigkeit unten drin. Ich komme da gar nicht bis runter.
Ja.
Das ist mega gut.
Mir geht's nicht ums Rühren, mir geht's ums Abmessen von einem Barlöffel Zuckersirup, weil das kann ich nicht mit dem Finger machen.
Das ist wahr, das ist schwierig.
Also ich könnte es mir natürlich für einen kurzen Moment über die Hand gießen und dabei dann, ach, das ist aber zu
gut. Mm, das klebt auch so schön hinterher.
Ja. Ich habe ihn gemischt gemacht mit ein wenig Rye und ein wenig Cognac.
Du bist ein Teufelskerl. Lass mich zum nächsten Film kommen. Diesmal was Ernsteres. Wobei ja. Ich dachte, dass es noch viel ernster wäre.
Okay.
Und es wurde dann tatsächlich lustiger und ich sag jetzt mal in Anführungszeichen erträglicher, als ich gedacht hätte.
Was hast du geschaut? Es
geht um Dallas Buyers Club, ein Oscar-Film mit, glaube ich, 3 Oscars aus dem Jahre 2013. Dürfte also bei den Oscars 2014 dann groß abgeräumt haben. Wie gesagt, 3 Oscars, einmal für Matthew McConaughey, wie auch immer man ihn ausspricht.
McConaughey, glaube ich, richtig.
Ja, dann einen für...
Lass einmal die Claudia nicht starren, wir können schon nicht mehr richtig reden.
Ja, jetzt weiß ich nicht richtig, wie mal Jared Leto war zumindest nominiert, vielleicht hat er ihn noch gekriegt für beste Nebenrolle.
Mhm.
Und dann, glaube ich, irgendwie noch bestes Originaldrehbuch oder sowas. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen...
Ich werde das ja googeln, während du uns erzählst, worum es in Dallas Buyers Club geht.
Genau, also es geht um einen ziemlich hetero seienden, ziemlich homophoben, chauvinistischen Rodeo-Reiter von Matthew McConaughey gespielt, der in den Mitte der 80er Jahre, so erster großer Ausbruch dieser AIDS-Epidemie in den USA oder generell weltweit. Und damals eben in der allgemeinen Wahrnehmung als so die Schwulenkrankheit kriegt man nicht, wenn man so ein strammer texanischer Hetero ist, dann ist man da ja quasi außen vor.
Ja, allerdings noch gläubig, also dann passiert ja eh nichts.
So ungefähr. Ich glaube, so richtig gläubig ist er nicht, aber er fährt halt so einen fetten riesen Ami-Schlitten und reitet Rodeo und ist da, das ist so sein Leben und nimmt irgendwelche Drogen und vögelt irgendwelche Tussis oder Prostituierte oder was gerade sich bietet und so weiter.
Ach so.
Und dabei kann man sich das natürlich durchaus auch zulegen. Aber das war damals eben, zumindest will uns der Film das so glauben machen, ich denke, das ist vielleicht nicht ganz falsch, in der allgemeinen Wahrnehmung erstmal so nicht drin, sondern da war das so, das ist diese schwulen Krankheiten, das kriegen wir nicht. Und
das ist teilweise auch heute noch so, dass Leute...
Das mag sein, ja.
Gut, also dass Leute davon überzeugt sind. Dass
das dann wirklich,
wenn du es hast, nicht, musst du schwul sein, und wenn du schwul bist, dann hast du es sowieso. Also.
Gut, diese Vollpfosten lassen wir jetzt mal aus unserer Sendung raus, glaube ich. Jedenfalls, ja, und wenn, dann bitte, geht weg. Also gut, jetzt haben wir diese Figur von Matthew gespielt, der irgendwie ins Krankenhaus kommt, weil er bei einem er ist Elektriker irgendwo und kriegt da einen Stromschlag, landet im Krankenhaus und kriegt dann, nachdem er da wieder aufwacht, die Diagnose, also wir haben sie wieder zusammengeflickt und ihr Schock und so, das ist alles soweit gut, aber wir haben da was in ihrem Blut gefunden. Und dann dreht er erstmal völlig durch und so langsam, aber sicher muss er sich mit diesem Gedanken anfreunden, dass er das jetzt hat, HIV, und dementsprechend dann, glaube ich, irgendwann, ich weiß gar nicht, ob sie da, ich glaube, dieser Ausbruch von AIDS bei ihm ausbricht, wird gar nicht so richtig thematisiert, er ist auf jeden Fall positiv und man sieht es ihm ehrlich gesagt auch schon an, er hat auch schon diverse Probleme, hat dann so eine Lungenentzündung, die sich da schon auf ihn gestürzt hat, und das kriegt man dann aber nochmal so in den Griff, und jetzt geht es in dem Film im Grunde darum, dass es ein paar neue experimentelle Substanzen, also wie sagt man, Medizin, die noch nicht zugelassen ist, also so Präparate gibt es, Medikamente, die noch nicht zugelassen sind, also wo die FDA, diese amerikanische Food and Drug Administration, also diese Behörde, die das zulassen muss, hat da noch nicht ihr Okay gegeben. Und natürlich, wenn man da sozusagen dem Tode geweiht ist und sie sagen ihm, er hätte jetzt noch ungefähr 30 Tage, dann willst du auf solche, ja, dann haben die das halt nicht zugelassen, gibt es trotzdem her, ja?
Ja, ja, das ist
ich will das nehmen. Egal. Natürlich ist dir das egal, aber die Ärzte sehen das natürlich anders, für die ist dann, ja, wir müssen hier eine Doppelblindstudie machen und sie kriegen entweder das oder Placebo, aber auch nur, wenn sie als Teilnehmer ausgewählt werden. Und all diese ganzen Konfliktfelder, die dann da so in dir und eben in diesem ganzen System aufkommen. Und er fängt dann relativ schnell an, Zeug aus Mexiko zu besorgen.
Mhm.
Und natürlich ist dann die Frage, wenn er das Zeug aus Mexiko schon rüberbringt für sich, dann kann er es auch für andere Leute mitbringen. Und wenn er es verkaufen würde, ist natürlich nicht zulässig, dann wird es illegal. Also wird ein Club gegründet und das soll wohl angeblich auf einer wahren Geschichte beruhen. Ich weiß nicht, inwiefern der ganze Rest vom Film, wo da die Grenzen sich ziehen, aber diese Buyers Clubs, die muss es wohl gegeben haben. Denn die haben dann einfach einen Verein gegründet und du zahlst einen Mitgliedsbeitrag. Und wenn du einen Mitgliedsbeitrag zahlst, dann bekommst du unentgeltlich sozusagen als Mitglied des Vereins, bekommst du deine Medikamente. Und und diesen Buyers Club, den Dallas Buyers Club, den gründet er halt und besorgt dann aus aller Welt, am Anfang aus Mexiko, später dann importiert das Zeug irgendwie aus Deutschland oder aus Japan, ich weiß nicht woher, alle möglichen Dinge und eben auch bessere als dies, was die FDA da mit Pharmakonzernen irgendwie in irgendwelche Testkandidaten reinpumpt und was angeblich viel, viel schlimmer sein sollte, und er hat irgendwie das bessere Zeug aus Deutschland und irgendwelche Proteincocktails und ich weiß nicht was. Aha. Und der medizinische Erfolg gibt ihm dann ein Stück weit recht, also ohne jetzt den ganzen Film vorwegzunehmen, sagen wir mal, die 30 Tage sind nicht die Grenze. Und die FDA als Gesundheitsbehörde findet das aber nicht so cool, weil irgendwie unterminiert das ja schon ihren Kontrollanspruch. Auf der anderen Seite, für die Leute, die das Zeug brauchen, also die Medikamente brauchen, und da muss er dann also um den Satz zu Ende zu bringen, für die Leute, die das brauchen, ist er natürlich sowas wie ein großer Held, ne? Weil ich meine, er bringt das Zeug rein. Er nimmt da zwar auch Geld für, klar, er nimmt da auch eine Menge Geld für, aber er hat auch immer die Risiken, das Zeug irgendwie über die Grenze zu kriegen und muss sich da immer wieder neue lustige Identitäten zulegen, von als Pastor an der Grenze aufgehalten zu werden und zu sagen, das ist alles mein Privatverbrauch und so. Also bis die absurdesten Dinge denkt er sich da aus. Und tut sich da mit der von Jared Leto gespielten Figur, ein Schwuler, der sehr, ich weiß nicht, der geht so ein bisschen in, also ich glaube, er würde gerne, ist vielleicht gar nicht, warte mal, wie ist denn das? Der ist, glaube ich, trans, wenn ich das jetzt richtig einordne. Also ich glaube, er würde gerne irgendwann perspektivisch eine Frau sein oder werden.
Okay.
Und kleidet sich halt schon mal so und lebt im Grunde sein Leben als Frau. Und mit dem kann er natürlich am Anfang, den lernt er im Krankenhaus kennen, und am Anfang, wo er noch dieses absolut homophobe Arschloch ist, kracht er natürlich mit Schwung mit dem aneinander.
Ja,
der nimmt ihn aber so mit auf, so nach dem Motto, du bist nur wieder einer von hunderten von solchen Arschgeigen, die ich schon getroffen habe, und nimmt ihn mit so einer herrlichen Leichtigkeit einfach den Wind aus den Segeln, von Jared Leto auch toll gespielt, dass die beiden dann doch irgendwann, ja, ich will nicht sagen Freunde werden, das wäre wahrscheinlich zu viel, aber sie werden dann Partner und machen diesen Buyers Club zusammen, und sind sich nie so richtig ganz grün, aber ein Stück weit ist das doch mehr als nur eine Businesspartnerschaft, weil das merkt man dann schon hier und da, dass da von beiden Seiten, die mögen sich dann schon auch, die können es vielleicht nicht so zeigen oder sie können da nicht über ihren Schatten oder zumindest die Matthew McConaughey-Figur kann das nicht so richtig. Aber er ist ihm auch bei weitem nicht egal. Und da sieht man so ein bisschen diese Figur sich ändern, wie er zu dieser Szene und vor allen Dingen, wenn er dann selber auch ausgestoßen wird von seinen alten Kumpels, weil die wissen jetzt, er hat, was schmieren sie an sein Haus? Da steht Faggot Blood dran, wird da groß dran gesprüht. Mhm, ja. Und dann merkt er dann mal, wie sich das anfühlt, wenn man so behandelt wird, wie er früher die anderen behandelt hat.
Er ist dann plötzlich der Außenseiter.
Genau, und das kriegt er zu spüren und dann merkst du, dass diese Figur sich so langsam wandelt, aber auch nicht so, er kommt nicht so 100% auf der anderen Seite an. Also nicht, dass er jetzt schwul werden soll, das natürlich nicht, aber er kommt nicht drüben raus und ist jetzt der geläuterte Super-Tolerante, sondern ein Stück weit hadert er immer mal wieder noch mit den Dingen, aber er hat sich sozusagen so weit damit arrangiert, dass er die Leute nicht mehr für Vieh hält oder so, was er sich am Anfang dachte, was sie sind. Also am Anfang hat er wirklich die absolut niedrigste Meinung, die man haben kann. Und ja, gegen Ende hat er sich einigermaßen so, dass man sagt, jetzt wärst du vielleicht noch nicht bereit für die 2000er, aber du bist auf jeden Fall schon mal weit gekommen, sagen wir mal, so von da, wo du herkommst. Okay. Und ja, es ist ein imposanter Film. Die Geschichte, die er erzählt, ist spannend. Die ist nicht, dadurch, dass es dann so auf diese, was macht die FDA und wie reagiert die ganze Gesellschaft, was macht die Ärzteschaft einfach, wie gehen die damit um, dass sie einfach Leuten Medikamente vorenthalten, die nur noch 30 Tage zu leben haben und die dann, ja, nein, hier, aber da fehlt hier der Stempel von irgendwas und er sagt, du, ich bin eh tot, gib mir die Scheiße und dann, nein, aber das können wir nicht und sie müssen hier im Krankenhaus bleiben und so. Mhm. Also das werden ja ganz viele Themen aufgerissen, über die man vielleicht mal nachdenken möchte oder über die damals mal hätte nachgedacht werden sollen. Und wo man sich fragt, ist das heute immer noch so? Wie wäre das heute? Wahrscheinlich ist da vieles noch genauso starkköpfig geregelt. Und dann weiß man halt, dass das zum Teil eine wahre Geschichte ist. Sehr interessanter Film. Und als ich es am Anfang so gelesen hatte, ja, die kaufen da AIDS-Medikamente oder HIV-Medikamente, weil sie da nicht so rankommen, liest du das und denkst dir so, oh, Dramakost, ganz fürchterlich, ganz schwerer Stoff, will ich nicht sehen.
Schwer, ja.
Genau, und dann ist das am Ende sehr viel leichter zugänglich und ein sehr viel schönerer Film, als ich das je erwartet hätte. Und insofern bin ich sehr angetan gewesen.
Dallas Buyers Club. Okay, möchtest du dem auch Punkte geben?
Ja, dann sage ich auch mal 7,5, 8, sowas in die Richtung. Das ist ein guter Film.
Also mehr als World's End?
Ja, definitiv. Definitiv. Also das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Kategorien und demzufolge auch zwei unterschiedliche Skalen von 7 Punkten. Aber
eine Komödie kann ja trotzdem mehr als 7 Punkte kriegen.
Ja, klar, aber das heißt jetzt nicht, dass die auf einem Level stehen, nur weil sie sich an den Punkten da in der Nähe bewegen. Das eine ist hohe Schauspielkunst mit einem ernsten Thema und das ist sehr, sehr toll in den Film gegossen. Und das andere ist eine nette Komödie, die mir ganz okay gefallen hat. Insofern, das darf man jetzt nicht auf eine Waagschale stellen, die 7 Punkte. Das sind ja zwei unterschiedliche Kategorien Film. Mhm.
Okay, ich habe nochmal nach der Oscarverleihung geschaut. Also Matthew McConaughey und Jared Leto haben die Oscars gekriegt und Make-up und Frisuren.
Okay, ja, das ist natürlich, da muss natürlich sehr viel 80er gemacht werden. Und was man McConaughey also auch wahrscheinlich hoch anrechnen muss, vielleicht ist das auch, kann man wieder diskutieren, weißt du, als Mann musst du unfassbar abspecken, kriegst du einen Oscar, als Frau musst du dich fett fressen, kriegst du einen Oscar, diese Vorwürfe gibt's ja immer mal wieder. Mhm. Dann wäre das wieder einer dieser Filme, die das bestätigen. Also wie der McConaughey aussieht zwischendurch, da fragst du dich, wie lange hat der nichts mehr gegessen? Der sieht so unfassbar ausgemergelt aus, so dünn, wenn man den dann kennt. Aus manchen anderen von diesen Filmen, wo er dann so mit als muskelbepackter Beach Boy aus dem Wasser steigt oder in Magic Mike oder sowas, wo er wirklich ein ultra fitter, durchtrainierter Typ ist und dann siehst du diese Bilder, der sieht so aus, als ob er gleich stirbt. Und die Aufnahmen sind so nah dran und der ist so dünn, der Hals, wie eingefallen der Hals ist mit diesen Sehnen und Adern und so weiter. Da fragst du dich, das, also,
ja, der
kann ja jemanden, der sehr dick ist, vielleicht in CGI dünner machen, aber dazu sind die Aufnahmen einfach zu direkt und zu intensiv und zu nah dran und der Film ist ja jetzt auch von 2013 und nicht von 2018, aber das ja. Glaubt man nicht, dass das Mocap und CGI ist. Das ist echt.
Ist nicht. Der hat von 83 Kilo, die er normal hat, auf 62 Kilo runter.
Ja, der ist wahrscheinlich größer als ich, ne?
Keine Ahnung.
Ja, also wenn ich 62 Kilo wiege, sehe ich sehr krank aus.
Ja.
Und ja, krass.
Also, das ist echt hart.
Ja. Also das geht schon so in die Richtung, wo man sich fragt, ob das noch so gesund ist, ob da diese Art von Method Acting, ob man da nicht vielleicht, also ob das sein muss, ob man da nicht einen Schauspieler finden kann, der von sich aus vielleicht schon ein bisschen mehr so kränklich aussieht. Gibt's ja durchaus Leute, wo man sagt, der sieht immer so aus, der ist halt so.
Am normalen Tag irgendwie.
Ja, nimmst halt Steve Buscemi oder so, der sieht immer so ein bisschen aus, ist aber. Also der sieht einfach 10 Jahre älter aus, als er ist.
Ja.
Und dann nimmst halt den.
Der sieht immer schon uralt aus. Also ich wundere mich ja immer, dass der immer noch aktiv Filme macht und so.
Ja, aber dann nimmt man halt
so jemand.
Durchaus in anderen Filmen als Schönling und fitten Typen und dann hungert er sich so runter. Ist schon krass irgendwie. Mhm. Ja, soviel zu dem Thema. Dallas Buyers Club.
Genau.
Hör auf, in Netflix zu klicken. Du setzt wieder aus hier.
Ich hab keinen Netflix, nichts mehr an.
Verstehe gar nichts, bei dir ist alles gesagt. So, kurzer Aussetzer, wir haben es rausgeschnitten. Da war der Rechner durchgedreht.
Ja.
Soll die Hörer nicht weiter tangieren, lass uns zum nächsten Thema kommen. Was haben wir noch auf der Agenda?
Genau, ich habe die Woche leider keinen Film geschaut. Also ich habe eingeschaut, den werde ich aber nächste Woche besprechen. Ich habe hingegen eine Serie, die ich vor Monaten schon mal kurz angesprochen hatte oder auch schon länger fertig geschaut, und zwar Designated Survivor. Das ist die Serie, wo Kiefer Sutherland US-Präsident wird, nachdem der echt US-Präsident und alle aus dem Kabinett und irgendwie bei einem Attentat ums Leben kommen.
Ich habe beinahe was gesagt. Nee, alles gut.
ja, das führt mich auch gleich dazu, wo ich auch meine Probleme habe mit dieser Serie. Wir verfolgen halt jetzt den neuen US-Präsidenten, wie er sich so seine Leute drumrum und kriegt und wie er da die Probleme der Welt und des Staates und alles Mögliche löst und lernen halt irgendwie so seine Umgebung kennen und er muss natürlich auch immer so ein bisschen rausfinden, was da wie passiert ist und irgendwelche Terroristen jagen und so weiter.
Als Präsident Terroristen jagen?
Nee, ja, er nicht direkt, aber er hat dann halt so seine Sonderermittler, die das und die ihm dann wieder, also wir verfolgen auch daneben seinen Sonderermittler und seinen Pressesprecher.
Ist der zufällig Müller?
Nein, das ist eine Frau. Die hat aber den gleichen Nachnamen wie einer von den Autoren. Es ist schon eine spannende Serie und es ist halt so dieses Kiefer Sutherland hau drauf mäßige, also was man auch irgendwie an 24 geschätzt hat. Aber ich finde halt viele Sachen jetzt so unpassend. Und also jetzt ist quasi die erste Staffel fertig, sie haben es in 2 Staffeln aufgeteilt, aber irgendwie ist für mich jetzt auch kein Ende oder ist halt einfach wieder ein Cliffhanger zu am Ende einer Folge und ja, es ist nicht so, dass irgendwie Teile von Geschichten mal fertig erzählt worden wären oder sonst irgendwas, aber also mein Gott, wenn ihr das in so Teile einfach veröffentlichen wollt, macht das. Soll mir recht sein. Also habe ich jetzt nicht so das große Problem mit. Womit ich ein viel größeres Problem ist die Art, wie er als Präsident agiert. Und zwar ist seine Methode quasi die gleiche wie Jack Bauer damals in 24. Du packst den anderen einfach so lange hart an die Eier, bis er nachgibt. Also er presst jeden, er schüchtert die Leute ein, also es ist nie irgendwie das, dass man sich in der Mitte trifft, sondern am Ende setzt er sich immer durch, weil er irgendwie einen Trick gefunden hat, wie er dann doch am längeren Hebel sitzt, um, weiß ich nicht, eine Person, die keine Ahnung, Graffiti an die Wand gesprüht hat und deswegen in einem Land gefangen wird und das Land möchte von den USA irgendwas und dann dreht sich es irgendwann so lange, bis sie den Typ freilassen müssen, damit sie nicht mehr auf die Fresse kriegen von ihm. Und
das klingt unglaublich anstrengend und so, als ob ich das nicht sehen möchte.
Nee, also ich fand so die ersten Folgen, die waren echt richtig schön und auch dieses, wie er da in den Job reinrutscht und dann so, also er ist halt auch, er ist jetzt Präsident, aber er war nie so in dem inneren Zirkel, dass er diese ganzen Präsidentschaftssachen mitbekommen hätte oder so. Wenn er mal ins Oval Office durfte, dann war es irgendwie was Besonderes oder so. Und da lernst du mit ihm das so langsam kennen, diese ganze Umgebung und so. Und das ist eigentlich echt ganz cool gemacht und cool erzählt und wie er sich da seine Leute zusammensucht und wie die da miteinander kämpfen und versuchen, das irgendwie zum Laufen zu kriegen und so. Das ist schön, aber mittlerweile, also gerade so jetzt das, was sie als Staffel 2 veröffentlicht haben, ist es fast wie so ein, ja, wie diese klassischen amerikanischen Krimiserien, wo einfach jede Woche ein Mord oder irgendwas passiert und die lösen das dann bis zum Ende, nach 45 Minuten ist gelöst. Und hier ist es halt irgendwie eine politische Krise und also mit irgendeinem ausländischen, irgendwas macht irgendein Geheimdienst mit irgendjemanden und weiß ich nicht, innerpolitisch prügeln sich die Republikaner mit den Demokraten und auch da gilt es irgendwie so. So, die drei Sachen werden aufgemacht und am Ende sind sie immer gelöst und dann wird in dieser übergehenden Geschichte mit diesen Hacker-Terroristen und mit irgendwie noch zwei anderen Sachen wird dann immer noch so ein, zwei Sachen weitererzählt und dann gibt es einen Cliffhanger und dann kommt die nächste Folge.
Und jetzt mal nochmal zu meinem Verständnis, sind diese zwei Staffeln oder 22 Folgen oder wie auch immer, ist das jetzt alles? Ist das fertig oder wird das noch verlängert? Hast du da Infos?
Denke, es wird noch verlängert. Also sonst, also wenn die, oder sie wussten nicht, dass es nicht verlängert wird. Weil so hängt es halt wirklich so, ja, mitten in der Luft. Also so.
Und ich nehme an, es ist auch noch nicht rausgekommen, wer alle am Anfang umgebracht hat, oder ist das klar?
Doch, das ist
fertig. Ja, also wenn sie jetzt abgesetzt werden, wenigstens das hängt nicht mehr offen rum.
Ja.
Okay. Na, immerhin. Ja, es klingt ein bisschen so, als hätten die selber die Lust an der US-Politik verloren und hätten dann angefangen, dann noch eine Crime-Serie zu schreiben und die Hauptfigur ist leider zufällig der US-Präsident.
Ja. Auch so ein bisschen.
Na gut, egal. Also, ich würde sagen, ich gucke das nicht. Und wir wenden uns einer erfreulicheren Serie zu, die wir jetzt allerdings echt schon totgeritten haben hier im Sneakpot. Ich würde noch einmal kurz auf Red Oaks zurückkommen. du hattest vor 3 Wochen in der Sendung, glaube ich, erzählt, dass du Red Oaks durch hast und hast mir sozusagen so ein bisschen den Ausblick gegeben, dass es ein schönes Ende nimmt. Und ich möchte eigentlich auch gar nicht viel mehr machen, als dir zustimmen. Ich habe das jetzt zu Ende geguckt in meinem kurzen Urlaub. Und ja, es nimmt definitiv ein schönes Ende. Es geht für alle Figuren gut aus, außer für Sky. Und gut, das war jetzt ein Spoiler, egal. Es geht ja für Sky auch okay aus, sie ist ja nicht tot oder so, aber es hat für alle ein richtig schönes, rundes Ende. Und das ist wirklich toll. Ich habe ganz vernichtende Kritiken teilweise über die dritte Staffel gelesen, wo irgendwie, ja, schon ab der ersten Folge sieht man, dass sie nur noch Geld machen wollten und nur noch aufhören wollten und so. Und ich denke so, nein, nichts davon ist, also ich hab das sogar vor der dritten Staffel gelesen und habe dann geguckt, sozusagen mit dieser Brille auf, zu sehen, was derjenige meinte. Und nichts davon kann ich verstehen, also ganz eigenartig. Schöne Serie, tolles Ende. Sozusagen rausgegangen, wie sagt man so schön, man soll gehen, wenn es am schönsten ist und eben nicht versucht, so nach dem Motto, kriegen wir es nochmal verlängert, dann reiten wir das Ding tot, sondern ich glaube, das hätte noch weiter getragen, die Leute hätten vielleicht sogar noch weiter geguckt, jetzt ist es halt aus, aber jetzt ist es rund und das ist, glaube ich, besser, als wenn es dann irgendwie nach 7 Staffeln Lost scheiße ist.
Ja.
Und ich möchte bitte eine Sache noch erzählen kurz. Ich war in Berlin.
Ja.
Und wir waren in der Wohnung meiner Oma. Und ohne jetzt dazu sehr in die Details zu gehen, da war in dem Augenblick kein Fernseher und dann saßen wir da teilweise abends und haben festgestellt, ja, was machen wir denn jetzt? Der Abend wird später und man will irgendwas tun, aber man kann nicht weg, weil das Kind schläft und Babysitter in Berlin und so, das ist jetzt auch nicht so ohne weiteres machbar. Und dann guckst du die Wand an und denkst dir, ja, Fernseher haben wir jetzt nicht, könnten wir jetzt Netflix gucken oder Netflix habe ich ja nicht, aber Amazon oder iTunes oder irgendwas. Aber wir haben ja kein Internet, weil meine Oma hat ja kein Internet. Und dann fängst du an, so langsam kreativ zu werden. Dann denkst du dir so, okay, ich könnte mir jetzt bei der Telekom, ich bin ja Telekom-Kunde beim Handy, könnte ich mir jetzt hier so eine für 4,95 Euro kann man sich ja so eine 24-Stunden Flat besorgen. Mhm. Die kannst du natürlich einmal klicken, die kosten 5er, dann hast du für einen Abend hast du dann fett Internet, 300 Mbit, kannst du dann losballern. Dann kostet sich der Film, den du bei iTunes ausleihst, halt nicht 4,99 Euro, sondern 10 Euro. Aber gut,
kannst ja, gut,
aber alle Updates installieren und so, geht dann, ne? Also kann man mal machen.
Ja.
Aber wir sind eine ganze Woche in Berlin und dann gucken wir nächsten Abend wieder die Wand an.
Aber du könntest doch an dem einen Tag, wo du 24 Stunden hast, dein Handy oder dein, weiß ich nicht, alle Geräte mit Filmen vollladen. Und dann hast du 5 Tage was zu gucken.
Ja, bei Prime geht hatte das aber das Glück, dass einer der Nachbarn offensichtlich Kabel-Deutschland-Kunde war.
Mhm.
Und die sind ja mittlerweile irgendwie mit Vodafone zusammen.
Mhm.
Und dann gibt es ja diese neue Funktion, die ich persönlich niemals aktivieren würde, aber das führt jetzt zu weit, wo du deinen komischen Router, der dir von deinem Anbieter geliefert wird, erlaubst, dass er einen Hotspot öffnet. Und ich glaube, der Deal ist irgendwie, wenn du das machst, also du bist jetzt Kabel-Deutschland-Kunde, hast da deinen Internetanschluss und dann klickst du irgendwie oder du klickst wahrscheinlich, du musst wahrscheinlich nicht klicken, sondern du müsstest aktiv wegklicken, nehme ich an, also es ist wahrscheinlich Opt-out statt Opt-in.
Ja.
Dass dein Router macht dann einen Hotspot auf und dieser Hotspot ist dann für alle anderen Kunden, die auch einen Hotspot aufgemacht haben. Dann darfst du sozusagen, der Deal ist, wenn du einen aufmachst, dann darfst du auch die Hotspots aller anderen Leute benutzen.
Mhm.
Okay. Und externe Leute, die nicht dazugehören, können sich für Geld da reinkaufen. Und jetzt wohnt meine Oma nicht unbedingt in der Gegend in Berlin, wo du jetzt erwarten würdest, dass das Café unten im Haus, weil da gibt es kein Café unten im Haus, ist eine reine Wohngegend, irgendwie noch einen Hotspot offen hat, den du benutzen kannst, sondern da ist halt einfach nichts.
Mhm.
Da sind halt die WLANs der Nachbarn und sonst findest du da nichts. Und dieser Typ hatte aber offensichtlich, ich weiß nicht, wo er wohnt, irgendwo oben, rechts, links, schräg, irgendwas, hatte so einen Hotspot eröffnet. Und da konnte ich mir dann tatsächlich für, ich glaube, 10 Euro oder so, per PayPal zu bezahlen, Internet klicken für eine Woche.
Geht das dann an ihn oder geht das an?
Nee, die 10 Euro gehen dann an Kabel Deutschland, Vodafone.
Mhm.
Und ich glaube auch, das geht gar nicht von seiner Bandbreite ab, weil das ist quasi übers Kabelfernsehen geregelt. Und das Kabelfernsehen hat ja sehr viel mehr Power, als er wahrscheinlich gebucht hat. Also er hat wahrscheinlich irgendwie eine 100 Mbit-Leitung oder eine 50 Mbit-Leitung oder sowas gebucht. Und das Kabel könnte theoretisch, was weiß ich, 200, 300, 400 und vielleicht sogar noch mehr. Und dann ist das so, dass das Ding quasi dynamisch für diesen Hotspot-Kunden noch mehr Leitungen alloziert, die nicht... Die, also er kann seine 50 benutzen und ich kann parallel nochmal 20 nebendran benutzen, ohne dass er das merkt.
Mhm.
Aus IT-Security-Sicht kann man da lange darüber diskutieren. Ich würde das niemals aktivieren. Ich würde auch niemals deren Router benutzen. Das ist eine ganz andere Thematik. Aber in dem Augenblick war ich sehr froh. Lass uns
darüber nicht reden.
Dass ich da 10 Euro einwerfen konnte. Und dann hatte ich die ganze Woche Internet in der Wohnung meiner Oma.
Ja, super.
Was fantastisch war, weil das hatte ich noch nie.
Ja,
und, cool. Und dann konnten wir da Red Oaks zu Ende gucken.
Aha.
Das war eigentlich ganz praktisch.
Sehr gut.
Ach, und dann wichtiger Trick. Dann hast du Internet auf dem Laptop. Also ich habe das natürlich dann an meinen Laptop, den ich bei hatte, dran geknuppert. Und dann ist das aber an die MAC-Adresse gebunden. Also du hast es dann bezahlt und die MAC-Adresse deines Rechners ist dann die, die das Internet kriegt.
Aha.
Jetzt hast du natürlich, hast du auch noch Handys dabei. Und die Handys so nach einer Woche oder so. Und dann kommt natürlich noch das neue iOS raus. Auf das Thema kommen wir gleich vielleicht noch. Also war ein iOS-Update, dann war ein Watch-Update und dann... Ja, so nach und nach und die ganzen App-Updates, die sich so ansammeln und dann auch die ganzen Fotos, die du dann in Berlin schießt, möchtest du vielleicht mal irgendwann in die iCloud hochladen und irgendwann denkst du dir so Internet für mein Telefon, das wäre jetzt schon mal geil. Und eigentlich habe ich ja Internet, aber da auf dem Rechner. Und wie kriege ich das jetzt aufs Handy? Jetzt kann man ja eine Internetverbindung, wenn man sie über Kabel hat, also über Ethernet, kann dein Rechner ja einen Hotspot aufmachen. Das geht leider nicht, wenn das Internet, was der Rechner hat, selber über WLAN kommt. Er kann nicht gleichzeitig Client in einem WLAN und Hotspot für ein anderes WLAN sein. Weil das kriegt offensichtlich die Hardware nicht hin. Die kann nur entweder Client oder Host. Das heißt, die Nummer funktioniert nicht. Er könnte wahrscheinlich per WLAN Internet kriegen und es per Ethernet rausscheren. Das bringt mir aber für das Handy nichts. Stellt sich aber raus, seit macOS Sierra geht das, dass du Internet, das du über WLAN empfängst, über USB an das iPhone weitergeben kannst. Ist ein bisschen weird, weil so in die Richtung ist das eigentlich, benutzt man das eigentlich nie. Aber in dem Fall war das genau für uns die Lösung. Also wir haben dann einfach zwei USB-Kabel an den Rechner gesteckt, haben uns die jeweils ins Handy gestopft und haben dann diese Internet-Sharing-Freigabe gemacht und dann saßen wir da auf dem Sofa und hatten jeder ein Kabel an meinem Rechner dran und hatten jeder das Handy in der Hand und hatten dann halt auch so, dass du mal dein Instagram aufmachen kannst und kannst dann mal in Ruhe durch den Feed scrollen, ohne dass du deine ganzen Daten verbrauchst, kannst mal deine ganzen Apps updaten, kannst mal dein iOS updaten, als das dann rauskam. Und
gerade so Updates und so ein Kram.
Genau, und vor allen Dingen dann auch die ganzen Fotos und Videos, die dann so mal in die iCloud müssen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die wusste ich nicht, die habe ich da vor Ort recherchiert und habe gedacht, das muss doch irgendwie gehen. Und siehe da, das geht übers Internet-Sharing. Und zwar gar noch nicht so lange. Also es ist eine Funktion, die erst mit dem vorletzten macOS-Update kam.
Okay, ist aber trotzdem seltsam über USB, dem Handy. Naja, egal.
Ja, ich habe auch ehrlich gesagt, weil ich nicht wusste, am Rechner kannst du ja, am Mac kannst du ja sagen, in welcher Reihenfolge Netzwerk-Devices benutzt werden sollen. Also du kannst quasi so eine Vorgabe der Reihenfolge machen, wenn du versuchst, einen bestimmten Host zu erreichen. Und er guckt quasi, okay, als erstes gucke ich auf dem Ethernet, ob da Internet dahinter ist. Dann gucke ich auf dem WLAN, ob da Internet dahinter ist. Und dann gucke ich, ob auf dem angeschlossenen iPhone irgendwie getethert wird oder sowas. Ja. Da kannst du so eine Reihenfolge festlegen. Auf dem iPhone hast du diese Kontrolle nicht. Also wusste ich nicht so richtig, was macht der jetzt? Nicht, dass der jetzt mein LTE benutzt. Und ich drücke jetzt hier auf Update All Apps und dann sagt das Ding als nächstes, herzlichen Glückwunsch, ihr Inklusivvolumen für diesen Monat war es das jetzt. Insofern habe ich als erstes mal sicherheitshalber die mobilen Daten ausgemacht. Und dann machst du die mobilen Daten aus, WLAN hast du sowieso nicht. Und dann hast du da oben nur noch so diese, ja, du hast vier Balken Netz, aber da steht halt nicht mehr dahinter LTE oder irgendwas, weil du hast ja keine mobilen Daten. Und dann sieht dieses Telefon so auf den ersten Blick, sieht es halt sehr offline aus. Also du kriegst auch nichts mehr angezeigt, dass du irgendwie, und dann machst du auch einen Browser auf und gibst mal spiegel.de ein oder so und dann zack, spiegel.de.
Das ist schon cool.
Also ich habe Internet, aber ich sehe nicht wie, das Handy weiß auch nicht wie. Ich habe auch eine App, ich weiß nicht mehr, welche das war, habe ich gehabt, die hat mir irgendwie erzählt, dass sie keine Konnektivität hat. Dass sie nicht online sei und das alles blöd wäre. Und dann habe ich die Meldung weggeklickt und dann ging es trotzdem. Also da sind auch sozusagen die Apps nicht drauf eingestellt, dass es solche komischen Konstruktionen gibt. Der hat wahrscheinlich abgefragt, ob ein WLAN verbunden ist oder ob mobile Daten da sind und beides hat false geantwortet und dann hat er halt mal so eine Meldung eingeblendet. Dass es noch einen dritten Weg gibt, war dem auch nicht klar, dem Entwickler. Und ja, das ja, hat funktioniert und das war cool irgendwie.
Ja, das ist schon gut. Also für alle die Mac und iPhone unmäßig unterwegs sind, ihr könnt vom Mac dann doch das WLAN weitergeben. Und für alle anderen, schaut Red Oaks.
Genau, so lässt sich das zusammenfassen, was ich eigentlich sagen wollte.
Genau, und schaut nicht Designated Survivor ausgiebig. Ist es eh okay. Eingestellt jetzt.
Nachdem du den Designated Survivor nun wutentbrannt weggelegt hast, was hast du noch geguckt?
Ich habe noch ganz viel Raketen und Weltraumfahrt geschaut. Denn Alexander Gerst, der deutsche Astronaut, ist ja am Mittwoch wieder zur ISS geflogen und ja, wir waren irgendwie noch unterwegs und sind dann nach Hause gekommen und da draußen gucke ich auf die Uhr so, noch 3 Minuten, dann ist Start, so. Ich gehe jetzt schnell hoch. Ja, mach du halt. Ist doch nur
ein Raketenstart. Also was, wer, Start, was?
Ach nee, ich habe es schon den ganzen Tag damit genervt.
Okay, sie wusste wenigstens Bescheid.
Ja, sowieso. Ja, also man hat mir ja auch in der Sonderfolge von vor ein paar Wochen gemerkt. Ich habe da echt ein sehr großes Interesse, Affinität zum Thema Weltraumfahrt und bemannte Weltraumfahrt finde ich ja dann auch extrem spannend hier. Mit zum Beispiel Alexander Gerst, der jetzt ja gerade an die ISS angekommen ist, nach 2 Tagen in der Sojus-Kapsel.
Wollte gerade sagen, der hat 2,5 Tage oder so in dieser Kapsel gesessen?
Das nee, die haben noch eine Transportkapsel vorne dran. Und da kannst du zumindest aufrecht drin schweben. Und da ist ein Klo drin.
Ah, okay.
Das hilft halt.
Ja, das hilft. Aber trotzdem, also du das ist schon krass, oder?
Ja.
Ich meine, die sind nur ein paar hundert Kilometer hoch. Und sind eigentlich nach dem Raketenstart auch schon so mehr oder weniger auf der Höhe.
Ja.
Und dann dauert das trotzdem noch so lange, bis sie dann so sich gegenseitig angekreiselt haben und dann andocken können.
Ja, die Station war halt irgendwie in einer blöden Umlaufbahn. Es hätte einfach zu viel Sprit gekostet. Also sie hätten auch schneller hinfliegen können, aber es wäre halt einfach zu teuer gewesen. Spritmäßig.
Und ja, Sprit ist teuer, deshalb müsst ihr jetzt da in die Ecke scheißen. Komm mal klar, ey.
Ja, nee, aber dann kannst du auf dem Rückflug nicht mehr so viel steuern. Und oh, ich weiß nicht, die Sojus benutzen, glaube ich, nicht, um die Höhe von der ISS zu ändern. Das ist ja auch aber so,
das ATV macht das, gell?
Genau, ja.
Das ist krass. Ja. Und zwar automatisch.
Ja, die verlieren jeden Tag 30 Meter Höhe.
Ja, im Grunde, wie es immer so schön heißt, die fallen ja sowieso nur dauernd an der Erde vorbei.
Ja, quasi.
So ein bisschen drauf zu und immer dran vorbei.
Ja, genau. Ja, und im Zuge dessen, also man kann natürlich den Start gucken, der sehr schön war und das Undock-Manöver und das, wir machen jetzt die Tür auf und Gerst und die anderen beiden fliegen in die ISS rein und begrüßen die Kollegen, die sie natürlich auch von jahrelangem Training alle schon sehr, sehr gut kennen. Gibt ein schönes Video, wie Gerst dann auf die Kamera zufliegt und dann irgendwie aus seinem Shirt die Maus zieht von der Sendung mit der Maus und die so auf die Kamera zuschweben lässt. So. Okay, das Erste, was er dabei hat, also was er in seinem Anzug stecken hat, ist die Maus von der Sendung mit der Maus. Das ist echt cool. Also finde ich echt schön, wie er da auch so dieses Thema hochhält.
Hast du Posteljung gelesen?
Nee.
Alexander Gerst, das wurde auch in einem der Gespräche mit der Ground Control thematisiert. Da haben sie ihn gefragt, ob er den Postillon da oben erhält. Und sie hätten das für ihn gecheckt. Im Postillon stand drin, Alexander Gerst sei auf dem Weg zur ISS total in Sorge gewesen, weil er nicht weiß, ob er seinen Herd angelassen hat. Und dann haben sie ihm bei dieser Schalte nach oben gesagt, falls du den Postillon gelesen hast, wir haben das für dich gecheckt, der Herd ist aus.
Ja, sehr schön. Das konnte man, glaube ich, auch dann noch sehen. Also ich habe das Öffnen und so habe ich nicht live schauen können, weil ich da irgendwie arbeiten musste. Es ist ja blöd, dass sie das mitten in den Tag legen mit diesem Andocken. Hätten sie auch mal warten können.
Dass die auch deine Arbeit in den Tag legen, ist, finde ich, eine Frechheit.
Ja, genau.
Solltest du auch mal intervenieren.
Ja, ich denke auch, vormittags 2-3 Stunden reicht eigentlich allgemein.
Ja.
Wenn man dann so anfängt auf YouTube nach so den Videos zu gucken, eben vom Start und von dem Andocken und von allem Möglichen, dann stolpert man natürlich, oder YouTube ist ja freundlich genug, einem da auch das eine oder andere Video zum Thema vorzuschlagen. Und da gibt es ein schönes Video, wo Alexander Gerst durch die komplette Station fliegt und alle Module und alles Mögliche erklärt, was er da drin macht. Und das scheint irgendwie ein Rohvideo zu sein. Also weil er manchmal neu ansetzt, so, da hat ihm eine Formulierung nicht gefallen, dann setzt er neu an und vermutlich sollte das irgendwie oder wurde das auch für irgendwelche Sendungen da mal zusammengeschnitten und ja, ich mache jetzt nochmal ein paar Rollen und dann macht er irgendwelche Loopings und rennt irgendwie am Boden weil irgendeiner von seinen Kollegen hat das zu der Zeit wohl immer gemacht, dass er irgendwie am Boden von diesen ganzen Modulen lang rennt. Also die haben ja überall diese Griffe und wenn du von Griff zu Griff dich immer richtig abdrückst, dann kannst du da quasi durch die ganze Raumstation sprinten und musst dann einmal vorwärts hechten, wenn du vom amerikanischen in den russischen Bereich rüberspringst und dann kannst du wieder weiter rennen. Und so, Quatsch. Echt
ein... Der soll ein Feuerlöscher nehmen und da durchfliegen.
Oh, ich glaube nicht, dass du da irgendwas verteilen möchtest. Also, ja.
Hallo, ich habe das gesehen, Sandra Bullock hat das gemacht, das sieht gut aus und es funktioniert.
Ja, nee. Aber das war doch außerhalb, oder?
Nee, das war innerhalb.
Oh, okay.
Na ja, gut, da waren überall Löcher drin, also insofern.
Dann ist auch egal. Ja, nee, also du möchtest ja insbesondere nichts in dieser Station verteilen, was du nicht genau weißt, wo es ist. Auch so Sachen wie mal eben einen Löffel in die Luft legen und dann kurz weggucken, weil dann ist er einfach weg. Dadurch, dass sie ja diesen ständigen Luftaustausch haben, haben die da immer quasi einen kleinen Zug drin und dann schwebt der Löffel halt weg und dann suchst du ihn eine Woche lang und dann taucht er irgendwo wieder auf. Oder von irgendeinem von
diesen in deinem Ohr nachts.
Ansaugstutzen angesaugt. Ja. Ja, das ist aber schon cool.
Ja, klingt gut. Ja, ich glaube, ich muss mal ein bisschen liegen. Alexander Gerst Videos gucken.
Ja,
lohnt sich. Da geht einiges.
Ja, nee, also, und er ist ja auch halt unterhaltsam und kann das auch gut erzählen und so Sachen. Also, das merkst du halt einfach. Ja, auf YouTube einfach mal Alexander Gerst eingeben und ein bisschen suchen und nach ISS-Videos.
Also, jetzt wird er ja noch Chef, ne? Da oben?
Ja, im August. Wenn die anderen zurückfliegen, wird er Kommandant.
Voll cool.
Ja, also das ist schon was Besonderes. Ja, es gab
vom Donald Trump nicht gefallen.
Ach ja, müssen wir nicht darüber reden.
Nee, müssen wir nicht. Wir gucken alle ein bisschen Colbert Report, das hilft, das zu verkraften, aber.
Genau. Was wir aber auch hätten schauen können, oder du und ich auf jeden Fall geschaut haben, ist die Apple Keynote.
Oh ja.
Wir werden sie natürlich jetzt nicht komplett nacherzählen, dafür gibt es andere Podcasts, die sich viel, viel intensiver damit befassen. Deswegen, gab es für dich Highlights? Irgendwelche ganz besonderen Sachen, wo du sagst, so, da müssen wir jetzt unbedingt drüber reden? Dark Mode am Mac oder keine Ahnung?
Ja, Dark Mode am Mac ist ein Wunderpunkt bei mir, da darfst du mich eigentlich gar nicht drauf ansprechen. Okay. Denn macOS Mojave oder Mojave, wie auch immer man das aussprechen möchte, ich habe da jetzt schon unterschiedliche Versionen gehört, ich glaube auf der Bühne wurde Mojave gesagt, wird offensichtlich Support für ältere Macs abschneiden. Und meiner wird dabei offensichtlich, so ist Stand heute, das kann ja bis September noch anders werden, wird mein Mac mit abgeschnitten. Ich sehe ehrlich gesagt keinen richtigen Grund dafür, weil ich habe einen i7, ich habe 64-Bit, also das ist, vielleicht gibt es da einen guten Grund für und den weiß ich noch nicht, da bin ich jetzt auch, möchte ich auch nicht voreilig urteilen, warum das so ist. Es gibt ja immer Leute, die dann Apple in die Schuhe schieben wollen, dass das alles nur war, die wollen Umsatz machen und so. Auf der anderen Seite, meistens haben sie einen guten Grund dafür, wenn sie Hardware-Support abschneiden. Und ja, ich müsste mir mal einen neuen Rechner kaufen, das steht zweifelsohne an. Ich habe den hier ein paar Mal aufgerüstet und im Moment performt er noch soweit okay. Gerade wenn ich Video-Transcoding mache, merke ich schon, dass ich gerne eine schnellere CPU hätte, aber
ja, aber wann machst du denn Video-Transcoding in...
Das kommt schon mal vor.
Nee, aber...
Wenn man einen 4K-Film transkodiert, das...
Ja, aber das
dauert eine Weile.
Ja, aber dass du ein Ergebnis heute brauchst und nicht den einfach über Nacht laufen lassen kannst.
Ja, das ist richtig, aber du fragst dich schon, wie gut das so dem System tut, wenn das einfach mal irgendwie, weiß nicht, 21 Stunden lang vor sich hin föhnt mit voller Pulle.
Ja, okay.
Das kann ja auch nicht so gesund sein, aber...
Ja, okay.
Naja, egal. Also jedenfalls Mojave werde ich vielleicht nicht bekommen, wenn ich mir nicht irgendwie bis Ende des Jahres noch einen neuen Rechner zulege.
Später einen neuen Rechner kaufen, ist
ja
egal.
Ja, klar, okay. Aber jetzt haben wir natürlich auch das Problem, dass diese aktuellen Macs diese fürchterliche Tastaturproblematik haben. Und dass alle Leute sagen, der letzte gute Mac, das letzte gute MacBook Pro, was rausgekommen ist, ist das 2015er Modell. Und klar, könnte man jetzt zu eBay gehen und kann dafür 1500 Euro irgendwie so ein 2015er MacBook Pro schießen und dann hat man vielleicht erstmal wieder ein paar Jahre Ruhe. Das wäre vielleicht auch gar keine so schlechte Idee. Gibt ja durchaus Leute, die 2017er Modelle hatten und genau das gemacht haben. Haben die Dinger wieder verkauft und haben sich die 2015er auf eBay geholt, weil diese fürchterliche neue Tastatur wohl echt ein Graus ist und durch jeden kleinen Krümel, Keks, irgendwas, vorbeifliegendes Atom außer Betrieb gesetzt werden kann. Weiß ich nicht, muss ich mir mal überlegen. Diese Touchbar finde ich ehrlich gesagt ziemlich pointless, also da weiß ich auch nicht so genau. Ich hatte mal die Idee, dass ich irgendwie auf einen 27 Zoll iMac und das allerkleinste MacBook umsteige. So die Kombination aus beiden. Für den Schreibtisch mal so das richtig fette Ding und für unterwegs das richtig kleine Ding.
Ja, wir 21 Zoll oder 23?
24. Es gab 21, 24 und nee, warte mal, 24 gab es nicht als iMac, die gab es nur als Monitore. Also es gibt 21 und 27 im Moment, glaube ich.
Ja, wir haben den kleineren im Moment. Aber der ist auch schon irgendwie 4 Jahre alt oder so.
Okay. Aber benutzt du den oder ist es eher so deiner Frau, das Gerät?
Das benutzt meistens sie. Aber ich habe es so eingestellt, dass quasi mein Rechner da auch hinsynchronisiert. Und wenn ich dran bin, könnte ich da theoretisch genauso weiterarbeiten wie hier. Ja, sicher. Ja.
Ja, und ansonsten jetzt mal so iOS gesprochen. Ich freue mich auf die WatchOS-Neuerungen. So, da gibt es das ein oder andere Kleinigkeit, so diese ganze Fitnessgeschichte, dass er das, es sind so Kleinigkeiten, dass er jetzt merkt, wenn du einen Workout anfängst und dass er vor allen Dingen auch merkt, wenn du einen Workout beendest, weil das passiert mir tatsächlich ziemlich oft. Also ich starte einen Workout und dann komme ich irgendwie an und bin fertig damit und vergesse das zu stoppen.
Das habe ich die Woche beim Chase Love gemacht. Glückwunsch.
Ja, mein das Zeit sind dann so Sachen, dann sitzt du so in der Arbeit und bist morgens mit dem Fahrrad hingefahren und hast die Fahrt dahin als Workout verbucht und dann sitzt du in der Arbeit und irgendwann so beim zweiten Kaffee oder so guckst du dann auf deine Armbanduhr und denkst dir, oh fuck. Und das ist dann einfach, ja, okay, sinnlos. Speichere ich das jetzt noch ab oder ist es, ist ja einfach kompletter Quatsch. Also ich bin jetzt offensichtlich hier 70 Minuten Fahrrad gefahren in der Arbeit, ohne dass ich mich überhaupt bewegt habe. Also, und ja, da, wenn das Ding dann einfach merkt, so, okay, da, die Erschütterungen stimmen nicht mehr, das ist nicht mehr das richtige Muster. Außerdem ist deine Herzrate in den letzten 10 Minuten drastisch abgefallen, möchtest du nicht vielleicht mal Stopp drücken? Hm. Das fände ich eine ganz, ganz schicke Neuerung, so, das würde mir gefallen.
Das ist cool, ja.
Und die Tatsache, dass sie die alten Watch-Apps, die nicht mehr, also die noch nicht nach dieser letzten Überarbeitung, wie Apps gemacht werden müssen, nach diesem letzten WatchKit programmiert sind, dass sie die einfach rausschmeißen. Weil ich habe bei manchen von diesen Apps so den Eindruck, die performt doch total scheiße, die ist doch einfach kaputt. Mhm. Und wenn sie die einfach rausschmeißen, dann sehe ich darin so einen Tritt in den Arsch der Entwickler. Und entweder sagen die dann, okay, WatchApp wollen wir nicht, dann ist das so, okay, von mir aus. Die andere ist sowieso unbenutzbarer Müll. Oder halt, wir machen sie mal neu. Und diesen Tritt in den Arsch der Entwickler, den hätte ich gern, das sollen sie gerne machen. Auf iOS selbst, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, hast du irgendwas, was mir gerade entfällt?
Nö. Also mein Highlight ist, da ist irgendwie gar keiner drauf angesprungen. Natürlich beim Apple TV. Ganz klar, sie haben neue Bildschirmhintergründe gemacht. Und zwar Videos von der ISS. Ich habe Netflix direkt gekündigt, brauche ich nicht mehr. Kann ich das gucken? Also ernsthaft? Was will ich denn mit Netflix?
Das gab's vorher als App, das hatte ich schon.
Oh, okay.
Es gibt eine App, mit der du Livestream-Video von der ISS als auf dem Apple TV anklicken kannst.
Oh, Livestream, das ist natürlich noch cooler. Nee, da sind das ja diese aufbereiteten Videos. Was kommt im Moment dauernd als Bildschirmhintergrund dieser Flug über den Strand, über diesen Baywatch-Strand?
Der ist echt ganz nett.
Der ist also, schön,
da muss ich immer sofort an GTA denken.
Da bewegen sich die Leute halt einfach viel zu wenig.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich freue mich auch, wenn ich das so direkt anklicken kann.
Bei mir kommt immer viel zu viel Dubai. Dauernd Dubai,
das
nervt.
Das kam bei uns auch eine Zeit, aber jetzt irgendwie kommt im Moment dauernd der Strand. Ja. Nee, also ist natürlich ein bisschen ironisch, aber auch, ja, es waren viele nette Sachen dabei, aber nichts, wo ich sage so, oh, total cool. Also diese Performance-Sachen, die sie ans Telefon hängen wollen, finde ich cool. Und auch ans iPad und so.
Ich finde diese AR-Demos nach wie vor, ich habe mich da jetzt gerade auch in Instagram in einem Comment nochmal richtig aufgeregt. Da hatte einer unserer, ich glaube, er war mal Hörer, ich weiß nicht, ob es noch ist, hat ein Foto gepostet, der war auf der WWDC.
Ja, und das habe ich auch gesehen.
Und hat von oben runter fotografiert auf einen Tisch. Mhm. Und um diesen Tisch rum stehen 3 Leute, glaube ich, mit einem iPad jeder. Ja. Und gucken auf diesen Tisch und spielen offensichtlich ein AR-Game. Das sieht total sinnlos aus. Also die stehen da einfach rum, blöd, und glotzen auf diesen, durch ihre iPads auf diesen leeren Tisch und machen irgendwas, was man ja nicht sieht, wenn man nicht auf ihre iPads guckt. Und das ist, also mein Problem damit ist, dass es keinerlei, das heißt ja Augmented Reality, also sowas wie erweiterte Realität.
Mhm.
Und also, oder eine Realität, die angereichert wird mit Dingen, die dann in der virtuellen, sozusagen ja, die virtuelle Komponente werden. Und jetzt nehme ich einen leeren Tisch und reiche ihn mit einer Gaming World an.
Ja.
So, und das Einzige, was die Realität beiträgt, ist eine flache Oberfläche.
Der Tisch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Das ist doch Scheißdreck.
Ja gut, Sie haben ja dann gezeigt, was Sie mit diesem Lego-Haus können.
Das ist was ganz was anderes. Das Lego-Haus ist richtig geil.
Das war richtig super schick. Und ich habe da mit meinem Cousin länger drüber gesprochen. Und der meinte so, stell dir mal vor, in 3 Jahren kann Apple das mit einer Brille.
Ja, genau.
Und dann?
In 3 Jahren kann Apple das mit einer Brille. Und dann bringt es bitte in 3 Jahren mit einer verkackten Brille auf den Markt.
Genau.
Und nervt uns nicht jetzt dauernd mit irgendeinem Schwachsinn, der auf einem weißen Tisch stattfindet.
Ich glaube halt, dass sie heute den Entwicklern die Möglichkeit geben müssen, mit iPads, iPhones, Uhren, was auch immer, dieses Augmented Reality zu üben und damit Geld zu verdienen und damit Sachen zu verkaufen und damit
ja,
sich aber gegenseitig genau das, hochzustacheln und so weiter.
Ja,
damit da sie es dann in 3 Jahren in eine Brille oder in, keine Ahnung, was dann auch wirklich immer kommen mag, vielleicht sind es auch 5 Jahre, bis es da ist, damit es dann da ist.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, und damit Geld zu verdienen. Weil das ist der Punkt, wo wir dann eingebunden werden. Die Entwickler können gerne üben und können da Sachen machen und können Zeug sich gegenseitig anstacheln und so. Aber in dem Augenblick, wo sie mit diesem Quatsch Geld verdienen, ziehen sie uns das Geld, also uns Kunden, für völligen Blödsinn aus dem Dings. Und wenn in dem Augenblick, wo dann eine Brille kommt, ja, ich habe ein Interview gehört danach, zum Beispiel The Talkshow mit John Gruber, der hatte den Head of AR und VR bei Apple zu Gast.
Mhm.
Und der hat ihn auch gefragt, so, Apple hat vor ein paar Jahren gesagt, dass sie keine Touchscreen-Macs rausbringen werden, weil diese Handhaltung, mit der man so nach vorne greift und auf einen Mac, auf einen Screen, den man vor sich hat, sei es jetzt ein iMac oder ein Notebook, wenn man also mit der Hand so ausgestreckt drauf rumdrückt, das sei keine natürliche Handhaltung, da wird einem ja der Arm lahm, das ist ja völliger Blödsinn. Das war die Argumentation von Apple, warum es keine Touchscreen-Macs geben würde, weil die Hände müssen auf irgendwas ruhen, die liegen unten auf deiner Tastatur und nicht irgendwo kleben, schweben da in der Luft. Und dann die Frage, wie ist denn das dann eine natürliche Handhaltung, wenn ich mein scheiß iPad so vor mich hinhalten muss und das da 20 Minuten lang vor mir an ausgestreckten Armen in der Luft halten muss, um irgendein bescheuertes AR-Game zu spielen? Der Typ hat natürlich durch die Frage durchgesehen und hat sich schallend laut kaputt gelacht und ist der Frage dann ausgewichen.
Was soll man sagen?
Also. Und das, ja, natürlich, was soll man sagen? Aber wir wissen alle, dass das auf eine Brille rausläuft und dass das erst mit einer Brille sinnvoll ist und vorher ist es halt Bullshit. Also es ist lustiger Spaß.
Also
ja. Weißt du, alle AR-Games, ja, und es ist ja nicht erst seit dieser Keynote, vielleicht, wer weiß, was jetzt kommt. Lass mal schauen, was ab September so an Apps rauskommt, wenn das AR-Kit 2 durch ist.
Mhm.
Aber jetzt was mit AR-Kit 1, sie haben uns diesen Quatsch ja letztes Jahr schon erzählt. Und sie sind letztes Jahr schon, sind irgendwelche komischen Soldiers vom Tisch gefallen und so weiter. Ich habe mir so ziemlich jede verkackte AR-App, die es in diesem Store gab, runtergeladen. Sogar dieses Musikvideo von den Fantastischen Vier habe ich mir runtergeladen. Bisher war da noch ein
Musikvideo von
Fantastischen. Es gibt ein AR, voll AR Musikvideo von den Fantastischen Vier. Es ist nicht so, dass ich mich weigere, diesen Quatsch anzugucken. Also ich lade mir das alles auf mein Telefon und probiere das alles aus. Bisher war da noch nichts dabei, wo die Realität, die da augmented werden soll, irgendwas beigetragen hätte. Also es ist immer nur so, finden Sie eine möglichst neutrale Oberfläche, die sich nicht mit unserem 3D-Modell beißt und dann ballern wir Ihnen unser 3D-Modell dahin, dass Sie genauso gut auch von einem künstlichen Hintergrund angucken könnten. In manchen Apps gibt es sogar den Knopf, um einen künstlichen Hintergrund einzublenden, wenn du gerade nicht AR machen möchtest.
Mhm.
Und da sieht es meist sogar besser aus, weil es nicht so zappelt. Und dann ist es einfach nur eine 3D-Anwendung mit einem Motion-Controller. Und solange das ist, finde ich sinnlos. Jetzt kommt diese AR Persistence und in dem Interview war so ein bisschen die Rede darüber, du könntest so Sachen machen wie, du könntest zu Hause ein Geschenk auf dem Küchentisch hinterlassen, was man nur in der AR Reality sehen kann. Da kann man dann drüber diskutieren, wie deine Frau das jemals finden soll, weil sie niemals in der Küche auf die Idee kommt, dieses Ding anzumachen. Aber das wäre dann halt auch wieder sowas, wenn du mal eine Brille hast.
Nicht mal, wie sie das anmacht an ihrem Handy. Aber ja, nein.
Aber wenn deine Frau irgendwann mal so eine AR-Brille hätte, die ihr dauerhaft die Welt augmentet, dann würde sie auch dieses virtuelle Geschenk da finden.
Ja, klar. Und
dann funktionieren auch so Sachen wie eine virtuelle Pinnwand, ja, dass du in deine Wohnung reinkommst und irgendwie die große weiße Wand hinten am Ende vom Flur ist eine Pinnwand, wo drauf steht, wir müssen noch Milch kaufen. Und wenn du die Brille abnimmst, dann hat da halt niemand mit einem Edding Milch auf die Wand geschrieben. Sowas kann alles funktionieren, wenn es permanent ist. Aber solange ich dafür mein iPhone für zücken muss und es muss mir sagen, du musst jetzt mal mit dem iPhone auf die Wand gucken. Nee, eine verkackte Notizen-App ist besser als eine virtuelle Pinnwand, solange das so kompliziert ist.
Ja, und, total.
Ja. Insofern, das ist viel Buzz und natürlich beeindruckende Technologie, ganz klar. Und ich sehe das, was du sagst, die Entwickler müssen das üben und da müssen jetzt APIs und so geschaffen werden.
Ja,
aber ich weiß nicht, ob wir da als Kaninchen herhalten müssen und ob wir das so unbedingt so als Consumer, ob wir das so toll finden müssen.
Kannst du darauf verzichten? Also ich habe zwei Apps runtergeladen und der Rest war mir dann wieder egal, weil da war nichts Besonderes. So, ja, okay, dann passiert hier auch nichts mehr. Und nee. Ja,
das ist genau der Punkt.
Aber ja, vielleicht kommt jetzt im September mit iOS 12 wieder irgendwas Besonderes und vielleicht findet der eine oder andere Entwickler dann das Spiel oder das die Anwendung, wo ich auch gerne bereit bin, mir mein Handy rauszuholen, um mir eine Wand anzugucken. Oder ein Gebäude. Ja,
wirklich mal die Reality augmented wird, und zwar im Sinne von wirklich die Reality und nicht nur eine Reality, die zufällig zur App passt, in der Form, dass es ein möglichst strukturierter und leerer Tisch ist.
Ja, genau.
Sondern wenn ich wirklich irgendwie, weiß nicht, nach Schloss Neuschwanstein gehen kann und hol mein Handy raus und gucke da in irgendeine wahllose Richtung und das Ding erkennt, okay, er ist in dem und dem Raum, er guckt auf die und dieses komische Schrank und dann sehe ich plötzlich, wie der Louis da durchschwebt und wie der damals seine Partys gefeiert hat oder irgendwas.
Ja, oder Erklärung zum Schrank oder ich laufe durch Frankfurt durch und
ja, Erklärung zum Schrank,
und das
ist,
erklärt mir,
Erklärung zum Schrank ist wieder so, weißt du, Erklärung zum Schrank ist wieder AR 1.0 oder 0.5 oder so. Erklärung zum Schrank, meine Güte, da reicht mir ein Foto und ein Wikipedia-Artikel. Den muss ich nicht in AR sehen. Das ist wieder so erste Generation, okay. Total langweilig. Wenn, dann muss der verkackte Schrank in seinem ganzen Raum erkannt werden und ich gucke da durch mein Handy und plötzlich ist da die wilde Party, wie sie damals gelaufen ist, mit allen Dekorationen, die leider 1705 abgebrannt sind und all der ganze Scheiß ist wieder da. Und dann lebt die Sache und ich kann da durchmarschieren und kann mir die Leute aus der Nähe angucken und so. Das wäre AR, wo man dann sagt, jetzt haben wir die Endausbaustufe erreicht, jetzt ist es geil. Und wenn es wieder nur ein leerer Tisch ist oder eine verkackte Einblendung oder sowas, ja, das braucht man nicht in 3D. Das ist so, das haben wir in Darmstadt in diesem Cybernarium 1999 oder so schon angeguckt, wie in AR irgendwie die Reparatur von so einer blöden Autotür assisted wird. So, das ist echt so alter Hut, ich kann es nicht mehr hören. Also mittlerweile geht mir AR im Moment nur auf den Sack. So von diesen ganzen Presseberichten, die alle tun, als ob das der Stein der Weisen ist. Und das ist ja seit 15 Jahren schon. Also das kann es nicht mehr sein.
Ja, aber also trotzdem muss man es irgendwie geübt haben. Und wenn du kein Feedback von irgendeinem Kunden kriegst, dann wohnst du im Elfenbeinturm. Und wir kennen alle die Entwickler, die im Elfenbeinturm wohnen. Also jedenfalls in meiner alten Firma kannte ich die zu genug.
Ich glaube, für die WWDC
halt würde ich da jetzt und geben mir halt, also liefern mir eine Software aus, die halt nichts mit meiner Welt zu tun hat. Und dann brauche ich es auch nicht.
Ich glaube, für die WWDC bin ich gar nicht so böse jetzt auf Apple. Das ist eine Entwicklerkonferenz und da ist das vermutlich völlig in Ordnung so. Ich glaube, was mich mehr aufgeregt hat oder wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann ist das letztes Jahr die Keynote im September gewesen, weil das war keine Entwickler-Keynote, das war eine Endkunden-Keynote. Und da haben sie uns diesen Blödsinn als Endkunden erzählt. Und das ist das, was mich aufregt. Für die Entwickler das AR-Kit rauszubringen und denen zu zeigen, hier, guck mal, das kann man alles damit machen und ihr könnt bestimmt noch geilere Sachen machen, das ist vollkommen richtig und ich kann ja dann wieder meckern, wenn die Entwickler wieder nichts Neues sich haben einfallen lassen, als Dinge auf den leeren Tisch zu projizieren.
Ja, das ist halt der nächste Schritt, der jetzt erstmal kommen muss. Also da braucht man halt kreative Ideen. Und
das Lego-Zeug war ja schon eigentlich ganz geil, weil das hat wirklich mal die Realität so ein bisschen erweitert. Wenn ich mein Lego-Haus, und ich spiele im Moment viel Lego mit meiner Tochter, wenn man das zum Leben erwecken kann. Wenn man irgendwie eine Feuerwache baut und dann hole ich mein iPad raus und schaue die Feuerwache an und dann fährt da wirklich das Feuerwehrauto raus und innen drin sitzt der Typ am Telefon und nimmt da irgendwie Telefongespräche entgegen und weiß nicht, das Tor bewegt sich plötzlich, obwohl es das eigentlich gar nicht kann und, mhm. Und solche Dinge und Lampen leuchten und die Laterne ist an und solche Dinge alle. Da kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Erweiterung der Realität, also im besten Sinne eine Augmentation ist, die echt Spaß machen kann. Und das war was Neues. Und diese leere Tischdinger, denen bin ich überdrüssig. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon viermal gesagt.
Nee. Möchtest du nochmal sagen?
Überdrüssig.
Tisch? Leer?
Tisch, scheiße.
Ja. Außer wenn Essen drauf ist, dann ist ganz schön.
Das stimmt.
Oder vielleicht ein Gin. Wie war eigentlich dein Gin?
Fantastisch. Ich habe ihn nicht pur probiert, weil ich kenne ihn ja pur schon. Ich habe ihn jetzt nur, ist echt nur Schmelzwasser jetzt. Schon ein bisschen traurig.
Oh. Na gut.
Dein Cesarac schon leer?
Ja, ich merke auch irgendwie, dass ich leicht Schlagseite habe.
Ja, meiner war ja nur ganz klein.
Ja. Ich hätte fast Schlagsahne gesagt. Ich weiß auch nicht warum, aber so weit ist es schon. Ich habe leicht Schlagsahne. Was?
Ja, ich glaube, dann lassen wir die Hörer jetzt an dieser Stelle mit dieser Vorstellung von Stefan und der Schlagsahne dann auch in die Nacht. Entlassen wir sie in die Nacht und oder in den Tag, was auch immer, wo ihr gerade seid.
Hier ist es jetzt als 0 Uhr.
Hier auch, erstaunlicherweise. Das spricht für diese Studio-Link-Verbindung.
Ja.
Wir danken fürs Zuhören und ihr könnt Kommentare auf sneakpod.de schreiben. Ihr wisst ja, wie ihr uns findet und dann diskutieren wir dort weiter. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.